Willkommen in deinem zahnärztlichen Abrechnungspodcast. Ich bin Sandra, der Abrechnungsfuchs, und sorge seit 2020 in genau dieser Funktion für mehr Durchblick im Gebühren- und Paragraphendschungel. Ich zeige dir, wie du deine Dokumentation ohne Zeitstress auf Vordermann bringst und wie du hochwertige zahnärztliche Leistungen so abrechnest, dass du deine Praxis in ein erfolgreiches Unternehmen verwandelst und so deinen PatientInnen noch mehr Lebensfreude schenken kannst. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Diese Episode leitet ein paar Gastfolgen ein. Heute ist die Katrin Kersting zu Gast. Die habt ihr bei mir auch schon das ein oder andere Mal gehört. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Wir wollen heute über unsere Erfahrung mit dem Umgang mit rechtlichen Stolpersteinen in der Zahnarztpraxis sprechen.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Auch von mir herzlich willkommen in der Podcast-Folge. Genau. Ich bin Katrin Kersting vom Unternehmen Feinde verwurzelt. Ich war schon ein, zwei Mal hier und ich habe mich seit Anfang des Jahres konkreter mit dem Bereich rechtliche Voraussetzungen in dem Bereich Mikronährstoffe in der Implantologie und Parodontologie beschäftigt, da das ja mein Schwerpunkt meiner Arbeit ist, und bin da auf ein paar ganz interessante Punkte gestoßen, wo ich auch selber gedacht hätte, dass das gar nicht so schwierig wäre rechtlich. Und da ich mich regelmäßig mit Sandra austausche, sind wir dann irgendwann auf den Punkt gekommen, dass wir gedacht haben, vielleicht sind die Erfahrungen, die wir in dem Bereich machen, sowohl selber als auch mit Kunden und Kundinnen, auch für dich ganz interessant hier mal zum Zuhören.
Ganz genau. Rechtliche Themen müssen nicht langweilig und nervtötend sein. So viel kann ich schon mal im Vorfeld sagen. Man kann, wenn man sich regelmäßig damit beschäftigt, doch deutlichen Nutzen für die eigene Arbeit da herausziehen. Man muss ja nicht die Fehler machen, die andere schon gemacht haben. Und deshalb beschäftige ich mich jeden Monat mit rechtlichen Themen. Und zwar suche ich immer praxisrelevante Urteile raus. Die findet man dann in der Praxispilot-Membership. Aber darum soll es jetzt heute gar nicht gehen. Katrin, ich habe so, wenn ich an rechtliche Hürden in der Zahnarztpraxis denke, meistens einen Praxisfall im Gedächtnis, der für eine Zahnärztin wirklich existenzbedrohend war. Mhm. Und zwar ging es in der Praxis darum, es war eine sehr kleine Praxis, nur eine Zahnärztin, eine Mitarbeiterin im Bergischen Land in der Nähe von Köln. Die habe ich vor ein paar Jahren betreut und habe live mitgekriegt, wie die Zahnärztin vor Gericht musste und Aussagen musste zu einer Klage eines Patienten.
Was natürlich der Worst Case ist, was ja gar nicht erst erreicht werden soll. Deswegen sprechen wir ja heute auch, dass man sagt, zu einer Klage soll es natürlich gar nicht kommen, um da eben auch ein, zwei Punkte zu sehen, wo man vielleicht aber gar nicht so weit davon entfernt ist, wenn man da mal jemanden hat, der da Klage interessiert ist.
Ja. Ich glaube leider, dass Patienten das häufiger werden. Auch durch das frei verfügbare Wissen im Internet und bei KI wird, glaube ich, häufiger der Weg dahin leichter, so eine Klage anzustreben. Und deswegen finde ich, sollte sich jeder Praxisinhaber, jede Inhaberin auf jeden Fall mal mit den Grundthemen beschäftigen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt ein Jurastudium machen sollt. Das hat Katrin nicht, das habe ich nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man ja interessiert sein an diesen Themen. Also in dieser Zahnarztpraxis ging es darum, da gab es eine große ZE-Versorgung im gesamten Oberkiefer mit Bisshebung und der Patient hat sich die Arbeit einsetzen lassen. Es ging über mehrere Monate, es war jetzt nichts, was man mit einem Präp-Termin und einem Einsetzen-Termin hinkriegt. Und nachdem die Arbeit eingesetzt war, hat der Patient die Rechnung nicht bezahlt. Dann hat er natürlich entsprechend des Mahnwesens der Praxis eine Zahlungserinnerung, eine Mahnung gekriegt. Und dann hat es ihm gereicht, dann hat er Klage eingereicht und hat gesagt, irgendwas muss mit den Zähnen nicht stimmen, weil seitdem ich die Zähne habe, kann ich nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr liegen. Ich habe Kopfschmerzen, Nacken, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich habe Migräne, whatever, also alle möglichen Begleiterscheinungen aufgezählt. Irgendwas muss da ja gepfuscht worden sein. Das war so der, ja, jetzt laienhaft dargestellte Antrag, den er bei Gericht gestellt hat. Und dann wird das Ganze natürlich überprüft. Da gibt es auch dann Sachverständige, die selbst Zahnärzte sind, die das ganze Vorgehen überprüfen fürs Gericht, weil der Richter und alle, die da Staatsanwälte, Rechtsanwälte, die haben ja kein Zahnmedizinstudium gehabt. Also die können das selber gar nicht so entscheiden. Dafür gibt es dann Sachverständige, die aus den Reihen der Zahnärzteschaft kommen und die dann Gutachten schreiben. Bei diesem Fall hat am Ende die Dokumentation der Zahnärztin ihre Existenz gerettet. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Fall denke, weil eine Klage von 75.000 Euro Schmerzensgeld kann für so eine kleine Praxis, die diese Rücklagen nicht hat, wirklich existenzbedrohend sein.
Ja, total. Vor allem finde ich, ich habe ja selber auch mal so knapp 2 Jahre in einer oralchirurgischen Praxis gearbeitet und bin da auch nicht direkt mit Sachverständigen in Berührung bekommen, aber habe eben da ja generell erstmal gelernt, was passiert eigentlich in so einer zahnmedizinischen Praxis, wenn man da nicht als Patientin ist, sondern da eben arbeitet, und habe da eben auch dann das erste Mal von Sachverständigen gehört. So, das war für mich als Patientin eine ganz, ja, oder für mich als Laien damals eine ganz neue Welt, die sich da eröffnet hat. Und die hat sich jetzt in meiner Zusammenarbeit mit einer Medizinrechtsanwältin auch in die Richtung nochmal erweitert, dass sie meinte, genau das, was du eben gesagt hast, Richter, Anwälte, Staatsanwälte und Co., die können den medizinischen Aspekt nicht beurteilen. Das machen dann eben ausgewählte Kollegen und Kolleginnen, die eben diese zahnmedizinische Expertise haben und für die eben nachvollziehbar sein muss, warum man bestimmte Dinge tut oder eben auch nicht tut. Und genau das ist ja dann der Punkt, dass man sagt, dass wie soll das nachvollzogen werden können, wenn das nicht aufgeschrieben ist? Und das Einzige, was eben aufgeschrieben ist, ist die Dokumentation. Und das hatten wir eben schon einmal kurz im Vorhinein vor der Aufnahme drüber gesprochen, dass wir meinten, es ist einfach natürlich das, was einem erstmal mühsam erscheint, dass man hier das alles dokumentieren muss und Bürokratie ohne Ende. Und definitiv gehe ich mit. Ich kann ja auch 20.000 Geschichten erzählen, wo ich sage, meine Güte, macht man sich das kompliziert. Nichtsdestotrotz haben wir hier den absoluten Vorteil in Deutschland, dass eben das, was an Dokumentation da ist, das belegt, dass das getan wurde und dass das nicht angezweifelt wird. Keine Rechtsberatin, wie Sandra eben meinte, ich bin auch Ökotrophologin, ich bin keine Juristin, aber ich habe jetzt die letzten Monate eben mit einer Medizinrechtsanwältin zusammengearbeitet, und auch das sagte sie klipp und klar, das ist das Schöne an der Dokumentation, es wird nicht angezweifelt, was da steht, dass das erbracht wurde. Deswegen ist das wirklich die absolute Basis, die einem schon mal, wie er in dem Fall dann auch wirklich genau zu tragen gekommen ist, einem das zeigt, was ist passiert, was ist nicht passiert. Auch das zu dokumentieren lohnt sich. Und das hier wirklich nicht stiefmütterlich außer Augen zu lassen, denn irgendeinen Patienten hat man halt im Zweifel immer mal dabei, wo man sagt, der war so nett vorher. Und dann, wenn es ans Eingemachte geht, dann sieht das auf einmal ganz anders aus.
In meiner Erfahrung sind es nicht unbedingt die waren so nett vorher Patienten, sondern die, bei denen man als Behandler oder Behandlerin von Anfang an ein mieses Bauchgefühl hatte.
Natürlich und, auch, ja.
Und dachte, oh, weiß ich nicht, soll ich das jetzt wirklich, der war schon bei zig Kollegen und jetzt kommt er zu mir. Und natürlich hat man dann auch so einen persönlichen Ansporn und möchte gern helfen, möchte gern die Lösung bieten. Ich kann euch aus meiner Erfahrung mit meinem Bauchgefühl sagen, hört bitte einfach drauf, wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt. Da braucht man gar nicht ins Juristische zu gehen und gar nicht an irgendwelche Anforderungen an euren Beruf zu gehen, sondern einfach menschlich aus Bauchgefühl hören lohnt sich. Das kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen.
Ja, enorm. Aber ich finde auch, was du eben meintest mit dem Punkt, da will man ja nur helfen und man will nur was Gutes machen. Das ist tatsächlich gerade im Mikronährstoffbereich ein absoluter Knackpunkt, dass man sagt, gut gemeint ist leider wirklich nicht immer gut gemacht. Also beispielsweise Supplemente in der Praxis dem Patienten mitgeben bzw. verkaufen. Das ist rechtlich ein ganz, ganz, ganz dünnes Eis, was unter ganz großen Herausforderungen nur umgesetzt werden kann, wo dann wieder die Frage ist, steht da hier wirklich die Leistung im Verhältnis zu dem, was es dem Patienten wirklich bringt? Nämlich, und das ist das gut Gemeinte an dieser Sache, der kann einfach aus der Praxis was mitnehmen. Der muss sich nicht irgendwie noch in einer Apotheke oder in einer Drogerie oder gar online in dem ganzen Supplementdschungel was raussuchen, was dann passend wäre oder sein könnte. Sondern die möchten natürlich auch eine Empfehlung und eine Fragen ja teilweise auch nach. Und das sind teilweise solche Unterschiede, wie das rechtlich dann gehandhabt wird, ob du proaktiv auf den Patienten zugehst und sagst, wir haben übrigens Supplemente hier in der Praxis, die können Sie auch vorne am Empfang käuflich erwerben, oder ob er selber nach einer Empfehlung fragt. Das sind solche Feinheiten. Da habe ich Anfang des Jahres versucht, mich selber reinzuarbeiten und habe da ganz schnell das Handtuch geworfen, weil ich gemerkt habe, dass auch mit unterschiedlichsten Gerichtsverfahren, ich steige da nicht durch, dafür bin ich einfach keine Juristin, dafür fehlt mir so viel Hintergrund an anderen, an Präzedenzfällen, an Gesetzgebung, an Zahnheilkundegesetz und so weiter und so fort. Da kann ich mich zwar alles einlesen, aber dass ich den Kontext habe, das dann wirklich da einordnen zu können, da bin ich weit von entfernt. Deswegen kann ich da auch echt an die Praxen nur die Empfehlung aussprechen, wenn ihr gerade auch innovative Behandlungsmethoden in der Praxis anbietet, das muss ja gar nicht jetzt in meinem Bereich liegen, in dem Mikronährstoffbereich, dann lohnt sich das immer, da mal einen Termin mit einem Medizinrechtsanwalt oder einer Medizinrechtsanwältin auszumachen und das speziell für euren Fall euch eine sogenannte juristische schriftliche Stellungnahme schreiben zu lassen. Denn auch dann habt ihr wieder was Schriftliches. Ich habe das für meinen Bereich jetzt auch. Ich habe da eine 21-seitige schriftliche juristische Stellungnahme jetzt liegen, so was ich halt in der absolut wahren Hinterhand habe, was mir Sicherheit gibt. Denn ich will nicht meinen Arbeitsalltag mit einer Unsicherheit bestreiten. Also das geht dir doch genauso, oder nicht? Dass man will nicht da durchgehen und sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das darf, aber es ist ja gut gemeint. So, es hilft ja Leuten. Das ist ein guter Gedanke, aber der hilft einem selber im Zweifel dann nicht.
Nee, also da kann ich dir auch sagen, da habe ich sehr früh in meiner Selbstständigkeit Kontakt zu einer Rechtsanwältin aufgenommen und habe mich damit beschäftigt, wie kann man das Unternehmen so aufstellen, dass es rechtssicher ist. Gerade online, da gibt es ja nochmal ganz andere Hürden, wie jetzt im Offline-Geschäft einer Zahnarztpraxis, und habe mich da wirklich beraten lassen und habe mir auch AGBs erstellen lassen, Impressum, Datenschutzerklärung, solche Sachen. Damit habe ich mich wirklich früh beschäftigt, und versteht mich nicht falsch, das sind auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Das geht mir genauso. Das geht mir genauso wie euch in der Zahnarztpraxis. Ich weiß, dass ihr euch selbstständig gemacht habt, weil ihr vorzugsweise Menschen helfen wolltet, Menschen ein besseres Leben verschaffen wolltet mit eurer Tätigkeit, Krankheiten behandeln, heilen wolltet. Aber es gehört nun mal zur CEO-Pflicht, sage ich mal, dazu, dass man sich auch mit den nicht so schönen Themen wie Steuer und Recht beschäftigt in dem Bereich, in dem er halt arbeitet. Und da hat weder das Finanzamt, kennt da Gnade, wenn ihr euch damit nicht beschäftigt. Habe ich gestern erst wieder von einer Unternehmerin gehört, die darüber gesprochen hat, dass sie 100.000 Euro Steuernachzahlung hat. Da frage ich mich, wie das passieren kann. Das,
meine Güte.
Es ist mir schleierhaft, weil ich muss als Chefin oder als Chef ganzjährig in irgendeiner Art und Weise meine Finanzen im Blick haben. Und
ja, ohne Frage.
Und wenn ich sehe, ich mache mehr Umsatz als geplant, dann passe ich meine Steuervorauszahlung an, was ja nur Sinn macht.
Oder leg was zurück.
Oder ich lege es mir beiseite auf ein extra Konto, und dann brauche ich nicht mehr weinen, wenn am Ende so eine hohe Steuernachzahlung kommt.
Ja, genau. Und ich finde, bei Steuernachzahlung, da hast du dann den geldlichen Aspekt, der tut weh und ist, wie ja anfangs in dem Praxisbeispiel auch, teilweise auch wirklich existenzbedrohend. Mhm. Und das ist aber ja bei einer Klage das Gleiche. Wie gesagt, da soll es ja gar nicht hinzukommen. Und ich finde auch nicht, dass man durch den zahnmedizinischen beziehungsweise generell Berufsalltag gehen sollte und sich nur so verhält, dass man denkt, oh, da will mir immer jemand was Böses. Das macht einen ja auch nicht froh. Aber genau deswegen finde ich es eben wichtig. Und wie du sagst, gehört halt zu einer Unternehmerpflicht dazu. Und das ist beim rechtlichen Aspekt, zumindest was Mikronährstoffe angeht, dann ganz schön, dass man das relativ einmal erledigen kann. Und dann hat man eben so eine schriftliche juristische Stellungnahme. Man hat einmal sein Konzept angepasst. Und das nicht immer, wie jetzt zum Beispiel Steuern, halt jedes Jahr, jeden Monat irgendwie im Blick haben muss. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann kann das echt richtig übel sein. Und das will ja niemand von uns. Also.
Boah, mir fällt gerade noch ein, ich habe ein brandaktuelles Beispiel. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich kriege immer mal so Kooperationsanfragen von irgendwelchen Firmen. Habe ich letzte Woche gehabt von einer Firma, die elektrische Zahnbürsten vertreibt, von Zahnärzten entwickelt, für Zahnärzte, von Zahnärzten empfohlen. Irgendwie so war der Slogan. Und ich habe die Kooperation nicht angenommen, ich habe die abgesagt, weil ich erstens mir nicht vorstellen kann, dass ich auf Instagram elektrische Zahnbürsten in die Kamera halte. Das ist das eine. Aber auf der anderen halte ich auch Produktverkäufe in Zahnarztpraxen für schwierig. In vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Und die rechtliche Recherche dahinter hat diese Firma mir nicht offenlegen können.
Mhm.
Das klang mir sogar ein bisschen sehr unbedarft, was diese Themen angeht. Und ich möchte meine Reputation nicht dafür hergeben, dunkelgraue Zonen zu betreten in der Zahnarztpraxis. Und da ist es egal, ob es jetzt um ein Produkt Zahnbürste geht, um ein Produkt Supplement XY geht oder um, was weiß ich, was man noch so verkaufen kann in Zahnarztpraxen. Das finde ich interessant, dass die Firmen losgehen. Ich habe dann auch geguckt, wer macht denn sonst so Werbung für diese Zahnbürste? Turns out, ich habe niemanden aus der Branche gefunden. Ich habe so ein paar Mini-Influencer gefunden, die dann zu Hause in ihrem Bad stehen und die Zahnbürste benutzen und sagen, das ist hier übrigens die beste elektrische Zahnbürste, die es gibt. Für mich hatte die noch andere Nachteile, zum Beispiel keinen austauschbaren Akku, schwierige Inhaltsstoffe im Gehäuse und so weiter. Ne? Aber so tief musste ich gar nicht reingehen. Also für mich war die Kooperation schon im Vorfeld beendet, weil ich das als nicht sehr professionell wahrgenommen habe, was da so kommuniziert wurde.
Voll. Genau, ist ja einerseits der Punkt, was ich eben schon einmal so ein bisschen meinte, mit generell Supplemente zum Beispiel in der Praxis verkaufen, super schwieriger rechtlicher Bereich. Da geht es auch nochmal in steuerrechtlichen Bereich, ne, was Umsatzsteuer angeht, dass dann im Zweifel eben die ganze Leistung, die man umsatzsteuerbefreit in der Zahnarztpraxis durchführt, von der Umsatzsteuer der verkauften Produkte sogenannt infiziert werden können. Schwieriger Satz, aber sonst spult nochmal zurück und hört ihn nochmal. Das kann ein Punkt sein, als halt zum Beispiel auch generell die rechtliche Einordnung des Vertrauensverhältnisses des Arzt-Patienten-Gefüges, dass das in eingestuft werden könnte, dass es missbraucht würde, kommt eben auch immer auf die Kommunikation drauf an und so weiter und so fort, hat ganz viele unterschiedliche Aspekte. Als halt auch, was du meinst mit die Firma wirkt für mich unseriös, weil sie unbedarft damit umgehen. Und genau das kann man ja auch wieder auf die Zahnarztpraxis übertragen, dass man halt sagt, jemand, der sehr klar ist in seinem Tun, wirkt nach außen natürlich ganz anders als jemand, der sich denkt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das gerade so gut ist. Ich hoffe mal, Daumen drücken wird schon gut gehen. So, ne? Das ist eine ganz andere Außenwirkung auf Patienten. Das ist nichts, was man per se ausspricht, aber das ist immer etwas, was zwischenmenschlich mitschwingt und was man fühlt. Ist der jetzt gerade selber überzeugt davon, von dem, was wir hier besprechen oder nicht? Also deswegen zum Beispiel mache ich das aus Patientinnensicht auch, wenn ich jetzt nicht als Expertin in der Praxis bin oder so, sondern auch generell bei anderen Arztpraxen gerne, dass ich halt gerne die Frage zurückgebe und sage, würden Sie das bei Ihrer Familie auch so machen, diese Therapie? Weil dann bekommst du halt nochmal mehr mit. Das ist eher eine Frage, wo dann im Zweifel nochmal jemand drüber stolpert. Und wenn dir jemand ganz klar antwortet, ja, natürlich, hat das was ganz anderes als, naja, da müsste man dann immer nochmal gucken, wie die individuellen Voraussetzungen, bla, 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 so, ne? Also es ist einfach diese Außenwirkung von, wie sicher steht da jemand hinter? Und natürlich kann man auch sicher hinter etwas stehen, wenn man nicht weiß, dass es vielleicht nicht erlaubt ist. Nichtsdestotrotz kommen wir dann wieder zu dem Punkt, dass man dann Unwissenheit schützt vor Klage nicht. Der Kalenderspruch hat seinen Hintergrund. Deswegen ist das für mich genauso ein Thema, wo ich halt sage, ich muss mich damit beschäftigen. Ich kann da nicht drumherum, auch wenn ich da genau d'accord bin, ist auch nicht mein Lieblingsthema. Aber genau deswegen sucht man sich dann ja Menschen, mit denen man auch gerne zusammenarbeitet. Bei mir war das zum Beispiel dann per se eine Anwältin, die auch online arbeitet, weil ich mich nicht hier regional auf meinen Einzugsbereich um Bremen irgendwie konzentrieren wollte. Eine junge Frau, die sowohl Jura als auch Medizin studiert hat. Also ich schätze sie auch Anfang, Mitte 40 so. Und ja, die dann in ganz kleiner Punkt, weswegen ich mich dann bei Christine gemeldet hatte, war tatsächlich, dass sie ganz unten auf ihrer Seite stehen hatte, dass sie ein Teil ihres Gewinns an bestimmte Organisationen spendet, die sich für Frauenrechte auf der Welt einsetzen. Es sind einfach diese Kleinigkeiten, die da nach außen wirken, wo man halt sagt, da fühle ich mich wohl und da probiere ich das mal. Und das, finde ich, wirkt in der Zahnarztpraxis genauso. Das ist genau das Gleiche.
Total. Es war ein ganz wichtiger Satz jetzt, liebe Zahnarztpraxen, liebe Praxisinhaberinnen, Inhaber, die jetzt zuhören. Macht euch das zunutze. Zeigt irgendeinen kleinen Teil von euch nach außen und ihr werdet die passenden Menschen anziehen. Das gilt sowohl für Patienten als auch für Geschäftspartner. Gib mir ganz genau.
Mitarbeiterin.
Mitarbeiterin. Ich gucke da auch ganz bewusst drauf, wenn ich mir jemanden suche, passt der von den Werten, die er ausstrahlt, die er irgendwo niedergeschrieben hat, zu mir. Ich kann mit vielerlei Sachen nicht so mitgehen, die gerade in der Dentalbranche auf Social Media gepostet werden. Oft sehe ich auf den ersten Blick, dass da weder tiefes Fachwissen dahinter sitzt, noch dass sich mal mit den rechtlichen Themen auseinandergesetzt wurde. Mit solchen Menschen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Und ich weiß, dass ihr in der Zahnarztpraxis häufig keine Zeit habt. Aber ehrlicherweise hat Katrin und habe ich auch keine Zeit. Wir nehmen sie uns aber und suchen uns dann halt die Abkürzung dahin. Ne? Wir lesen nicht tagelang dicke Gesetzesbücher und verzweifeln darüber oder nehmen die ganz schnelle Abkürzung, fragen ChatGPT nach ja, so mittelrichtigen Antworten, sondern wir suchen uns dann die Expertin aus, in dem Fall eine Rechtsanwältin, die auch die Medizinexpertise im Hintergrund hat und die sich halt in ihrem Berufsleben nur damit beschäftigt. Katrin, ihr habt Ende August ein Webinar geplant. Erzähl noch mal ein bisschen was darüber. Ich glaube, das kann nur wichtig sein für alle, die jetzt zuhören. Ja, sag mal, worüber sprecht ihr genau?
Genau, wir haben das aus der gemeinsamen Zusammenarbeit heraus entwickelt, dass wir gesagt haben, das, was ich als Fragen zu Mikronährstoffen in der Zahnmedizin habe, das haben meine Kunden, meine Kundinnen und generell alle Menschen, die in der zahnmedizinischen Branche in diesem Bereich arbeiten, genauso. Die haben da genauso die Unsicherheiten und haben darauf ein Webinar gebaut mit unterschiedlichen Kernfragen. Also wirklich von der Anfangsfrage hin bis, also von der Anfangsfrage, darf man in der Praxis überhaupt mit Ernährung und Supplementen arbeiten? Fällt das überhaupt ins Zahnheilkundegesetz? Was darf man hier und was darf man vielleicht eben auch nicht? Wirklich bis hin zu kleinteiligeren Fragen, was wir schon hatten, mit darf man Supplemente verkaufen? Was darf delegiert werden? Auch ein ganz großes Thema. Und mit was darf man werben? Wofür ist man haftbar? Und all solche unterschiedlichen Geschichten. Daraus hat Christine Memm, das ist die Medizinrechtsanwältin aus Erfurt, mit der ich da zusammenarbeite, aus der Kanzlei Memm, ein einstündiges Webinar gebaut, wo wir dann gemeinsam, ich als Veranstalterin und sie als Rechtsanwältin, dann eben den Input gibt und wir dann einmal gemeinsam dadurch diese unterschiedlichen Themen gehen. Fragen sind erlaubt. Wir hatten letztes Mal, wir haben dieses Webinar schon einmal veranstaltet, ein allererstes Mal Ende Juni. Da habt ihr uns die Türen eingerannt. Also das war wirklich rappeldicke voll und absolut ausgebucht und ein Riesenansturm, mit dem wir beide so gar nicht gerechnet hatten. Ich fand das Thema schon wichtig, aber dass das so viele so umtreibt, das hätte ich tatsächlich so nicht eingeschätzt. Und genau deswegen haben wir gesagt, alle, die das im Juni nicht mitbekommen haben oder die im Juni keine Zeit hatten, denen geben wir nochmal die Chance, das jetzt im August zu machen mit uns, das Webinar, und jetzt nicht erst irgendwie im ersten Halbjahr 2027 nochmal, sondern halt jetzt direkt. Obwohl auch hier der Punkt keine Zeit tatsächlich so ein bisschen eine schwammige, ich sag mal ganz klar, Ausrede ist, weil es gibt eine Aufzeichnung, die steht im Anschluss noch für 4 Wochen zur Verfügung und in den 4 Wochen findet man auf jeden Fall 1 bis 2 Stunden Zeit, um sich dann einmal mit diesem Thema konkret zu beschäftigen. Genau, deswegen das Webinar zu den rechtlichen Grundlagen zu Mikronährstoffen in der Zahnmedizin, das veranstalten Christine und ich nochmal am 26. August um 19 Uhr. Teilnahmegebühr liegt bei 130 Euro netto. Wie gesagt, mit Aufzeichnung und Zugriff dann für 4 Wochen. Mit der Möglichkeit, Christine direkt Fragen zu stellen. Also letztes Mal sind aus der 1 Stunde, ich glaube, fast 2,5 geworden, weil da noch so sehr Bedarf war. Und gerade zum Beispiel auch der Bereich Nahrungsergänzungsmittel im Vergleich zu Arzneimitteln und wann eben auch Nahrungsergänzungsmittel rein rechtlich Arzneimittel werden und wie man das dann in der Praxis umsetzt, das ist wirklich ein Thema, was man so gar nicht auf dem Schirm hat und was aber eben sehr den Umgang mit Mikronährstoffen, mit Supplementen in der Praxis beeinflusst. Also da war noch sehr viel Redebedarf und auch da hat Christine das dann nochmal aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, weil ja auch jeder immer nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema hat. Deswegen freue ich mich sehr auf diesen Mittwoch dann Ende August, wo wir da gemeinsam nochmal drüber sprechen werden und bin sehr gespannt, was für Fragen da diesmal auf uns zukommen.
Ich durfte ja beim ersten Termin auch mit reingucken und dabei sein und mir ist dabei aufgefallen, dass es zum einen sehr deutlich wurde, wo die Grenzen liegen und zum anderen aber trotzdem, das kenne ich auch aus meiner Arbeit mit Praxisinhaberinnen und Inhabern, immer wieder gefragt wurde, wo ist das Schlupfloch? Wo kann ich den rechtlichen Sachen entgehen? Kennst du das auch aus deiner Kundenarbeit? Du hast ja auch schon hunderte Kunden in deinen Online-Kursen begleitet. Kennst du das auch, dass immer wieder danach gefragt wird, ja, okay, habe ich jetzt verstanden, so müsste es eigentlich sein, will ich aber nicht, weil wir haben es schon immer anders gemacht?
Tatsächlich ja, das wurde in dem Webinar auch nochmal ganz deutlich. Da waren ganz unterschiedliche Menschen dabei, sowohl Inhaberinnen als auch Inhaber, Dentalhygienikerinnen, ZMPs, ZMFs und so weiter, also wirklich bunte Bandbreite. Und da kam, es hat sich natürlich niemand so direkt getraut zu fragen, okay, wo ist denn hier das rechtliche Schlupfloch? Wie komme ich denn da durch, ohne dass man mich da irgendwie ankreiden kann? Aber man hat es in der einen oder anderen Frage mitschwingen hören von wegen, aber könnte ich nicht das vielleicht so machen? Und dann müsste das doch eigentlich auch okay sein. Und ich fand auch, dass Christine das sehr gut eingeordnet hat, dass sie gesagt hat, manchmal hat man Handlungsspielraum und manchmal aber eben ganz klar einfach nicht so. Und eben genau dieser Punkt, ich mache das jetzt gerade so und so und würde das eigentlich auch so gerne beibehalten, obwohl man gerade gehört hat, dass das rechtlich anfechtbar ist, kann ich auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, weil der Mensch natürlich auch sich da nicht gerne anpasst und das gerne natürlich in den bestehenden Strukturen so weitermachen möchte, wie es auch funktioniert, wie eben auch die Erfahrung ist, dass Patienten dann mitmachen. Andererseits wäre da meine eigene Hochstellung, glaube ich, zu stark, dass ich sagen würde, mir ist es das Risiko nicht wert. So, mir ist das Risiko eines Schlupfloches, das bin ich nicht bereit einzugehen. Weil letztendlich bin ich die Leidtragende. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann sind nicht die ganzen Patienten die Leidtragenden, bei denen es funktioniert hat und für die es dann ein bisschen bequemer war, sondern ich bin dann die, die da steht und gerade stehen muss.
Ja, auch wenn man als Praxisinhaberin oder Inhaber Sachen und Dinge delegiert, ne? Am Ende hat man selber den Hut der Verantwortung auf. Und muss da schon einmal ganz genau hingucken, was kann in meiner Praxis eigentlich wer machen, was darf wer machen und kontrolliere ich das auch regelmäßig, ob das so gemacht wird, wie ich es denn gerne hätte. Ich hatte erst gestern wieder einen Hinweis einer Mitarbeitenden, die mir gesagt hat, ja, danke für das viele Wissen über Analogabrechnung. Ich habe jetzt ganz viel Analogleistung angelegt. Zum Glück habe ich Rückendeckung aus dem Team Abrechnung bei uns in der Praxis, weil die sind große Fans von dir. Wir machen das aber an der Chefin vorbei. Die will nämlich auf den Rechnungen gar keine Analogleistung stehen haben. Und da denke ich mir, oh mein Gott, wie zur Hölle geht das denn? Also das darf natürlich nicht sein. Am Ende muss ein Praxisinhaber, eine Inhaberin sein Auge überall haben. Das ist leider so. Auch auf den Themen, die ihm vielleicht nicht so lieb sind, wie Dokumentation oder wie Abrechnung oder wie rechtliche Hintergründe. Und sowas darf natürlich überhaupt nicht vorkommen. Also da kann ich auch keine Mitarbeitende dazu beglückwünschen, dass sie an ihrer Chefin oder ihrem Chef vorbei arbeitet. Das wäre für mich ein No-Go als Arbeitgeberin.
Absolut, also gar keine Frage. Und ich finde, da kommen wir aber in viel größere Bereiche, dass man halt sagt, okay, wie ist generell meine Teamstruktur, wie ist meine Kommunikation, wie sind meine Prozesse? Vielleicht sind die ja eben auch genauso angelegt, dass genau sowas gar nicht passieren kann, weil wer es einmal ganz klar definiert hat, der hat dann eben auch ein Regelwerk, an das sich gehalten werden soll und darf. Und kriege ich das von manchen Praxen immer mal wieder mit, die dann so einen jährlichen oder tatsächlich auch halbjährlichen Reorga-Tag machen. Und das finde ich total clever für genau solche Prozesse, dass man eben sagt, okay, hat sich irgendwie was eingeschlichen oder können wir vielleicht auch was verbessern? Dass man hier eben nicht im Alltag drauf gucken kann. Das ist ja absolut klar. Also das ist gar keine Frage. Wir sagen beide nicht, guck mal, nachdem du da gerade irgendwie 5 Implantate gesetzt hast, ob jetzt auch die Dokumentation richtig ist. Auf gar keinen Fall. Da hast du in dem Moment keinen Kopf für. Da bist du gerade noch in einem ganz anderen Film. Aber man muss sich irgendwie Zeiten schaffen und konkret einplanen. Denn nur wenn man sie einplant, dann macht man sie auch. Und das, wenn man das dann noch schön gestaltet, nämlich eben mit einem Teamtag und mit irgendwie einem netten gemeinsamen Essen, was man bestellt oder so. Also man muss es ja nicht so trocken und langweilig und ätzend und nervig gestalten, wie man erstmal das Gefühl hat, dass es ist, sondern man darf es sich ja auch nett machen. So machen wir das ja in unseren Kursen, Programmen, Schulungen und so genauso, dass man sagt, Abrechnung ist nicht das Lieblingsthema von jedem, aber jeder geht raus und sagt, Mensch, das war irgendwie ein cooler Tag heute. Oder eben auch nach dem Recht-Webinar, dass es eben nicht staubtrocken und Bücherwälzen ist, sondern dass man da mit netten Personen zusammensitzt und einen konstruktiven Austausch hat. So. Und das, ja, wiederholen wir uns, glaube ich, aber was man wiederholt, festigt sich. Das mag einem nicht schmecken, aber gehört halt als Unternehmerin, als Unternehmer, was man auch als Zahnarzt und Zahnärztin ist, halt mit dazu.
Ja, am Ende ist die Erfahrung, die wir jetzt über die Jahre in der Selbstständigkeit gesammelt haben, ja auch immer der Antrieb, neue Angebote zu schaffen. Wir sehen, dass Praxisinhabende wenig Zeit haben außerhalb ihres täglichen Tuns. Da gibt es ja auch noch möglicherweise eine Familie oder ein Privatleben, das eh schon häufig viel zu kurz kommt. Da ist wirklich manchmal keine Zeit für das Nebenbei-Jurastudium oder das Wälzen von Gesetzestexten. Deswegen versuchen wir, das solche Themen für euch so zugänglich wie möglich zu machen. Und
zu sein.
Deswegen guckt einfach mal in die Shownotes. Wir verlinken dort Katrins Webinar mit der Anwältin am 26. August. Ihr habt gehört, es gibt auch eine Aufzeichnung, die kann man sich 4 Wochen hinterher noch angucken. Da findet man eine Stunde. Und da findet man auch 2 Stunden, falls es jetzt fragentechnisch wieder enorm werden sollte, so wie beim letzten Mal. Das kann man sich ja dann auch mal am Wochenende berieseln lassen, wenn die Familie vielleicht ein bisschen länger ausschläft oder so. So machen das meine Kunden auch. Die gucken auch meine Aufzeichnungen zu Uhrzeiten, wo ich jetzt gar nicht denken würde, dass man sich da mit beruflichen Themen beschäftigt. Aber das wird immer sehr geschätzt, dass das asynchron verfügbar ist. Man muss nicht zwingend in dem Live-Termin dabei sein. Man hat natürlich den großen Mehrwert, dass man Fragen stellen kann. Wann hat man schon mal eine Anwältin, der man für 130 Euro so viel Fragen stellen kann zu dem Thema, wie man will? Wenn ihr euch die in die Praxis holt, hängt da schnell noch eine 0 hinten dran und wahrscheinlich auch keine 1 mehr vorn. Aber ja, nutzt das einfach gerne. Ich habe das Webinar selbst schon gesehen und fand es wirklich sehr, sehr hilfreich. Gerade in den modernen zahnmedizinischen Richtungen, die sich auftun in den letzten Jahren, hat das Thema zum Beispiel Vitamin D, Omega-3 Fahrt aufgenommen, wie ich finde. Das habe ich vor 5 Jahren so noch gar nicht gesehen und sehe es jetzt immer mehr. Und dann, wenn man irgendwas Neues einführt, ganz egal, ob das jetzt Implantologie ist, ein Zerek ist oder solche Mikronährstoffthemen sind, finde ich, muss man sich einmal damit beschäftigen, dass man rechtlich safe ist und dann kann man auch ruhig schlafen. Dann kann man das auch über Jahre hinweg anbieten und muss sich nicht ständig Gedanken darum machen, wann kommt denn einer um die Ecke, der mich verklagt.
So gut. Genau. Und das Webinar ist jetzt natürlich sehr spezifisch, wie du meintest, auf Mikronährstoffe, ne? Vitamin D, Omega-3, Vitamin C und so weiter und so fort. Aber auch hier ist ein Grundstein, so viel kann ich vorwegnehmen, hatten wir am Anfang auch schon angeschnitten, die Dokumentation ist hier einfach die Grundlage all dessen. So. Und auch darüber hinaus muss ja nicht alles in jeder einzelne Patientendokumentation. Ist es in dem Bereich hilfreich, wenn man manchmal Sachen im QM verankert hat. So, und deswegen hier eine Doku-Kurs, wenn ihr da das Gefühl habt, ihr seid da noch nicht irgendwie so auf der Höhe, auf der ihr sein könntet mit der Dokumentation, um sowohl für die Abrechnung als halt eben auch die rechtliche Absicherung dann natürlich im weiteren Sinne gut aufgestellt zu sein, dann wisst ihr, dass ihr da bei Sandra an der guten Adresse seid, was den Doku-Kurs angeht. Also ich kenne das aus der eigenen Praxiszeit auch noch. Ich fand das auch Wahnsinn, was da alles mit reingespielt ist. Aber genauso faszinierend, wie clever man das Ganze lösen kann. Also dass es eben nicht genau diesen Aspekt haben muss, aufwendig, nervig, viel und so, sondern dass man das Ganze clever umsetzen kann. Und wie das geht, das lernt ihr bei Sandra im Duo-Kurs.
Ja, also meine Angebote findet ihr alle auf der Website. Das wisst ihr aber wahrscheinlich, wenn ihr hier schon länger zuhört. Ich habe auch schon ganz oft über Dokumentationen hier gesprochen. Guckt euch auch mal die Folgen an, die im Vorfeld schon waren. Wir sind jetzt schon bei weit über 130 Folgen. Da ist für jeden das ein oder andere wichtige Thema dabei, glaube ich. Und nächste Woche kommt ein ganz spezielles Thema, denn ich habe mit einer Zahnärztin gesprochen, die humanitäre Hilfe in Afrika leistet. Und diese Folge wird nächste Woche online gehen. Ganz spannend, ganz was anderes als die rechtlichen Themen, die wir jetzt heute beleuchtet haben. Denn in Afrika gibt es auch manchmal einfach keinen Strom oder kein Wasser. Und trotzdem müssen da Patienten behandelt werden. Und ich fand das super spannend. Hört da gerne wieder rein. Vielen Dank, liebe Katrin, für die heutige Folge. Vielen Dank dafür, dass du dich mit der Rechtsanwältin da so tief eingearbeitet hast in das Thema. Und wie gesagt, schaut gerne mal, ob das Webinar für euch was ist am 26.08. Das ist ein Mittwoch abends. Das könnt ihr, denke ich, sehr gut nach der Praxiszeit schaffen. Oder ihr guckt euch dann im Nachgang die Aufzeichnung an.
Vielen lieben Dank für die Einladung, für das schöne Gespräch. Ich werde mir den Podcast mit der humanitären Hilfe auf dem afrikanischen Kontinent auf jeden Fall auch anhören. Habe ich von dir schon von gehört und freue mich schon drauf.
Prima, dann bis ganz bald, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören und vergesst nicht die 5-Sterne-Bewertung für den Podcast.
An dieser Stelle geht die heutige Episode von Abrechnungsfuchs, der Podcast, zu Ende. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Und ich hoffe natürlich, du konntest wieder einige Punkte mitnehmen, die du in Zukunft dazu verwendest, dass deine Praxis ein erfolgreiches Unternehmen wird. Sei auch nächste Woche wieder dabei. Und wenn dir meine Folgen gefallen, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Ich sende dir liebste Grüße auf diesem Wege und wünsche dir eine ganz tolle Arbeitswoche. Deine Sandra.